Ich denke, ich bin für das Militär total nutzlos. Aber das ist natürlich kein Grund, sich nicht zu melden. In der Ukraine sagen wir jetzt, ich wurde nicht für den Krieg geboren. Aber wer wurde das schon? Niemand. Und ich habe jetzt viele Freunde in der Armee, die auch nicht für den Krieg geboren wurden.
Das sagt Bandi Scholtes. Er ist 50 Jahre alt und lebt als Schriftsteller in der Westukraine. Also dort, wo der Krieg auf den ersten Blick weit weg erscheint. Denn die Kämpfe finden im Osten des Landes statt. Und doch wird mittlerweile die ganze Ukraine von den Schrecken des Krieges erfasst. Was macht der Krieg mit einer Gesellschaft, die nicht auf ihn vorbereitet war und ihm doch seit über 2 Jahren standhält?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Unsere Reporterin Gesine Dornblüt war in der Westukraine unterwegs und hat nicht nur mit Männern gesprochen, die im wehrpflichtigen Alter sind und sich bisher nicht freiwillig für den Kriegsdienst gemeldet haben. Sie begegnete den unterschiedlichsten Daheimgebliebenen, aber auch denen, die von der Front zurückgekehrt sind. Und sie beginnt mit den Kindern, denen, die in der Westukraine zu Hause sind und denen, die dorthin geflohen sind.
Nachmittags in einem ehemaligen Kindergarten in Kalusch, einer Stadt am Fuß der Karpaten in der Westukraine. 7 Vorschulkinder schauen einen Trickfilm. Nacheinander tauchen Tiere auf der Leinwand auf, geordnet in alphabetischer Reihenfolge. Dazu in bunten Farben der jeweilige Anfangsbuchstabe. Von A wie Akula, ukrainisch für Haifisch, bis Ja wie Jaguar. Die meisten Kinder in der Vorschulgruppe kennen die Buchstaben schon. Der Nachmittagsunterricht ist ein Angebot der Organisation Reine Herzen, Chisti Serza in Kalusch. Einige der Kinder kommen aus Flüchtlingsfamilien, andere sind Einheimische. Sie mischen die Gruppen bewusst, erzählt die Psychologin Sascha Hortiv.
Kinder von Vertriebenen sind manchmal ein bisschen verschlossen. Sie haben Angst, mit anderen Kindern zu sprechen. Wenn sie miteinander reden und gemeinsam lernen, schließen sie Freundschaft. Das hat einen guten Einfluss auf ihre Psyche.
Hortiv hat im Nachbarraum eine Gruppe Grundschulkinder versammelt. Sie zeigt ihnen Fotos, Großaufnahmen von Gesichtern. Ein Mann neigt den Kopf leicht zur Seite, senkt die Lider, verzieht einen Mundwinkel. Wie heißt das Gefühl, fragt sie die Kinder. Verachtung, verrät die Psychologin.
Die Kinder sollen lernen, ehrlich sich selbst gegenüber zu sein. Sie sollen erkennen, wie sie ihre Gefühle anderen gegenüber ausdrücken können. Und sie sollen verstehen, was sie eigentlich selbst fühlen.
Es ist dringend nötig. Der Krieg zwingt die Menschen in der Ukraine in emotionale Extremsituationen, auch im Westen des Landes. Auch dort gibt es mittlerweile fast täglich Luftalarm. Dazu kommt bei vielen Menschen die Sorge um Angehörige oder Freunde in der Armee, die Angst um Verwandte, die nahe der Front leben, die Trauer um Gefallene oder zivile Opfer. Die Organisation Chisti Serza in Kalusch hilft mit vielfältigen Angeboten. Es gibt Musik- und Tanzkurse, Nachhilfeunterricht, psychologische Hilfe für Jugendliche und Erwachsene, Gesprächsrunden, juristische Beratung. Die Organisation wird vom Deutschen Zivilen Friedensdienst unterstützt und noch bis Ende Mai mit Mitteln der Bundesregierung finanziert. Angefangen hat alles ganz bescheiden, erzählt Mykhailo Naida, der Chef der Organisation.
Einmal habe ich meinem Kind beim Buddeln in der Sandkaste zugeschaut. Andere Kinder hatten überhaupt kein Spielzeug. Es gab Streit. Es waren Kinder von Vertriebenen. Als ich das sah, dachte ich, das darf nicht sein. Am nächsten Tag habe ich unsere Organisation gegründet.
Das war 2018. Zunächst sammelte Naida in seinem Freundeskreis Spielzeug, Lebensmittel, Kleidung. Der Bedarf an Hilfe und Beratung war riesig und er stieg noch einmal rasant, als im Frühjahr 2022 binnen weniger Tage tausende Menschen aus den östlichen und südlichen Landesteilen in Kalusch Schutz suchten. Die Stadt hatte zuvor knapp 60.000 Einwohner, nun kam noch einmal ein Zehntel dazu. Das ging nicht ohne Konflikte, erzählt die Psychologin Sascha Hortiv.
At the start of full invasion, it was payments.
Zu Beginn der Vollinvasion ging es ums Geld. Vertriebene bekamen Unterstützung, Einheimische nicht. Das hat für Unmut gesorgt. Ein anderer Streitpunkt war die Sprache. Die meisten Menschen im westlichen Teil der Ukraine sprechen Ukrainisch. Die meisten Menschen im östlichen Teil des Landes sprechen Russisch. Russisch wird jetzt als Sprache des Aggressors wahrgenommen. Viele Leute waren deshalb aggressiv den Vertriebenen gegenüber. Aber das hat sich gebessert.
Es hat sich auch dank der Arbeit von Shisti Serza gebessert. Davon ist Ira Kramchaninova überzeugt. Die Juristin ist selbst mit ihrem Sohn aus Kharkiv nach Kalusch geflohen und arbeitet nun bei Shisti Serza. Bei aller Not der Vertriebenen sei es wichtig, die Einheimischen nicht aus dem Blick zu verlieren.
Die lokale Bevölkerung hat auch unter dem Krieg gelitten. Ihre Einkünfte sind gesunken. Wegen der Vertriebenen sind die Preise in den Geschäften gestiegen und die Mietpreise ebenso. Eine Wohnung, die vor 2 Jahren noch 900 Hryvnia Miete kostete, gibt es jetzt für 4000 Hryvnia. Es klingt banal, aber nicht jede Familie kann dem Kind einen Tanzkurs bezahlen, Englischnachhilfe oder Musikunterricht. Und da setzen wir an. Wir lindern die sozialen Spannungen unter Vertriebenen genauso wie unter Einheimischen. Das ist sehr wichtig, denn wenn sich jetzt auch noch eine soziale Ungleichheit verschärft, dann wird das ein Abgrund, der schlimme Folgen haben wird.
In Kalusch rechnen sie mit weiteren Flüchtlingen. Die Region Ivano-Frankivsk, zu der die Stadt gehört, blieb bisher weitgehend von russischen Raketenangriffen verschont. Die Menschen hier gelten als offen und hilfsbereit. Und der Bürgermeister möchte Kalusch zu einem Industriestandort ausbauen und hofft sogar, dass weitere Ukrainer aus anderen Landesteilen zuziehen. Die Psychologin Sascha Hortiv sorgt sich deshalb eher um ein anderes Problem.
We have more and more veterans every day.
Jeden Tag kehren mehr und mehr Veteranen von der Front zurück, zum Teil mit Amputationen. Die Menschen hier sind nicht darauf vorbereitet, sie wieder in der Gesellschaft aufzunehmen. Manche haben Angst vor ihnen. Sie wissen nicht, wie sie Verletzte und Verstümmelte ansprechen, wie sie sich ihnen gegenüber verhalten sollen. Wir müssen sie und auch die Veteranen darüber aufklären, wie sie miteinander umgehen können.
To civil people and to veterans have to be with each other.
Mikhailo Naida, der Gründer von Shisti Serza, war selbst 2 Jahre an der Front, 2014 und 2015, als der Krieg begann. Die Wände seines Büros, ja sogar die Decke, hat er in Flecktarn gestrichen, grün, gelb und braun. Überall hängen Fahnen und Wimpel von Armeeeinheiten. Auch ihm fiel die Rückkehr ins zivile Leben schwer. Ihm haben damals seine Kameraden geholfen.
Wenn du aus dem Krieg zurückkommst, hast du das Gefühl, dass dich niemand mehr braucht. Du fühlst dich fremd in der eigenen Stadt, in der eigenen Familie. Wir müssen den Veteranen helfen, in ihr Leben zurückzufinden, eine Familie zu gründen oder ihre Familie zu versorgen, Kinder großzuziehen.
Naida ruft eine Mitarbeiterin ins Büro. Maria Rosolowska koordiniert die Freiwilligenarbeit der Organisation. Rund 200 Ehrenamtliche machen bei Shisti Serza Kalusch mit. Ihr helfe die Arbeit, die eigenen Sorgen zu bewältigen, sagt sie. Rosolowskas Mann ist Veteran. Er wurde schwer am Bein verletzt und ist deshalb vor kurzem nach 2 Jahren an der Front wieder nach Hause gekommen. Er geht an Krücken.
Mein Mann schläft 2-3 Nächte lang nicht. Ihm schmerzen die Augen, seine Hände zittern.
Neuropathische Boli, Tremor in den Händen.
Maria Rosolowska ist 30 Jahre alt, die gemeinsame Tochter ist 8.
Wenn unsere Tochter sich ihm von hinten nähert, kann er explodieren und wütend werden. Er ist manchmal so aggressiv, ich kann es gar nicht erklären. Es ist, als falle ein Vorhang vor sein Gesicht. Er scheint in eine andere Realität abzutauchen. Nachts sucht er nach seinem Maschinengewehr. Er sagt, sobald er die Augen schließt, sieht er die Leute, die er getötet hat. Wir sind alle in Therapie. Wir nehmen alle Beruhigungsmittel.
Miteinander zu reden fällt den beiden schwer.
Er will dauernd allein sein. Wenn er das Haus verlässt, fährt er durch die Stadt oder auf den Friedhof zu seinen Kameraden. Gestern war er sogar auf zwei Friedhöfen.
Soldatenfriedhöfe gibt es in nahezu jeder Stadt in der Ukraine. Sonntagnachmittag in Uschhorod. Die Stadt liegt südlich der Karpaten an der Grenze zur Slowakei. Nicht weit von der Altstadt entfernt befindet sich ein Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs. Auf dem Platz davor sind frische Gräber angelegt. Es sind mehrere Dutzend. Auf einigen sind die Sandhügel noch frisch. Alle sind mit Kränzen und Kerzen geschmückt. Jedes ziert eine blau-gelbe ukrainische Fahne. An den Kreuzen hängen Fotos der Gefallenen. Einige sind in Uniform abgelichtet, schauen gerade und ernst in die Kamera. Andere lächeln. Manche tragen zivil. Viele sind jung gestorben. Jewgeni wurde gerade mal 22, ein blonder Mann mit weichen Gesichtszügen. Eine Frau richtet die Blumen auf seinem Grab. Es ist seine Mutter.
Er war ein Held. Er hat sein Vaterland verteidigt.
Sie hat nicht viele Worte. Jewgeni habe sich freiwillig gemeldet, erzählt sie. Er ist im Donbass umgekommen. Er hat bei einer Einheit in Uschhorod gedient, deshalb sei er hier bestattet. Sie ist dem toten Sohn gefolgt. Die Familie stammt aus Lyman im Osten der Ukraine. Die Stadt wurde im Frühjahr 2022 russisch besetzt, später von der ukrainischen Armee wieder befreit. Wie der Krieg weitergeht, was die Ukraine tun kann und soll, um ihn zu beenden, diese Fragen sind ihr zu viel.
Meine Gedanken kreisen um etwas ganz anderes. Darum, wie es früher war. Ich vermisse meinen Sohn. Und mir geht es nicht allein so. Wir sind so viele. Manche haben den Vater verloren, manchen den Sohn, manche den Ehemann. Und nicht alle von uns sind Helden, die mutig losgezogen sind und unser Land verteidigt haben.
Ein Stück weiter steht ein junges Paar an einem Grab. Alina und Juri haben einen Freund und mehrere Arbeitskollegen verloren.
Einer ist bei Donetsk gefallen, einer bei Luhansk. Und in der Nähe von Kharkiv sind vor kurzem mehrere Kollegen umgekommen. Wo genau, kann ich nicht sagen.
Es ist ungerecht, sehr ungerecht.
Alina und Juri stammen aus Uschhorod. Sie kommen regelmäßig zu den Gräbern.
Es sind sehr schwere Gefühle.
Man kann sie nicht beschreiben. Es ist schwer.
Juri wird in der Firma gebraucht, deshalb ist er vom Kriegsdienst freigestellt. Aber das könne sich ändern, sagt er. Er lächelt verlegen.
Niemand weiß doch, wann er stirbt.
Viele Männer im wehrpflichtigen Alter fragen sich ständig, ob sie einberufen werden. Oder sie haben ein latent schlechtes Gewissen, weil sie sich nicht für den Kriegsdienst gemeldet haben. Das Militär braucht dringend neue Soldaten, um die russischen Besatzer aufzuhalten. Die meisten Freiwilligen haben sich bereits 2022 gemeldet. Der Schriftsteller Bandi Scholtes sitzt in seiner Lieblingsbar, einem irischen Pub in Uschhorod. Es gibt Bier und Pizza. Auch Scholtes geht oft zu den Soldatengräbern, auch er hat Freunde verloren.
Es ist immer sehr traurig. Manchmal kann ich immer noch nicht glauben, was da passiert. Auf dem Friedhof fühle ich es dann eher.
And also in the cemetery I feel it more deeply.
Sich freiwillig für die Armee zu melden, kam für ihn nicht in Frage, erzählt Scholtes. Aber er könnte mit seinen 50 Jahren jederzeit eingezogen werden.
When I think about it, I never go to the level.
Wenn ich daran denke, gehe ich nie so weit zu überlegen, was das eigentlich bedeuten würde. Gut, wenn ich den Bescheid kriege, dann muss ich natürlich zum Sammelpunkt. Und dann? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich war nie in der Armee.
Scholtes hilft der Ukraine auf andere Art, so wie es viele tun. Er spendet für das Militär. Er hilft ausländischen Journalisten, die über die Ukraine berichten. Er hat Flüchtlinge aus Odessa beherbergt.
Ich denke, ich bin für das Militär total nutzlos. Aber das ist natürlich kein Grund, sich nicht zu melden. In der Ukraine sagen wir jetzt, ich wurde nicht für den Krieg geboren. Aber wer wurde das schon? Niemand. Und ich habe jetzt viele Freunde in der Armee, die auch nicht für den Krieg geboren wurden.
Sein normales Leben hat auch Scholtes durch den Krieg verloren.
Neulich hat mir ein Freund geschrieben. Er fragte mich nach meiner Meinung über einen anderen Schriftsteller. Es ging um ein künftiges gemeinsames Projekt. Ich habe ihm geantwortet, weißt du, ich kann zur Zukunft nichts sagen. Ich plane mein Leben für 1-2 Monate. Ich lebe von einem Tag zum anderen. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht.
Genau diese Unsicherheit zeichnet die ukrainische Gesellschaft nach 2 Jahren des groß angelegten Angriffskriegs aus, sagt die Soziologin Natalia Otryschenko. Sie forscht am Zentrum für Stadtgeschichte im westukrainischen Lviv.
Nach 2 Jahren der groß angelegten Invasion gibt es leider immer weniger Optimismus in der Gesellschaft. Die meisten Menschen empfinden weiterhin Stolz, wenn sie an die Ukraine denken, aber immer mehr empfinden auch Trauer und Angst. Wir befinden uns in einer Situation langwieriger Unsicherheit und sie beginnt sich auf das Wohlbefinden der Menschen auszuwirken.
Sagt die ukrainische Soziologin Natalia Otryschenko. Es scheint ein Spagat zu sein, der schier zerreißt. Da ist einerseits die Unsicherheit bei den Menschen darüber, was wird, die Angst um ihre Existenz. Und andererseits ist da eine Regierung, ein Präsident Selenskyj, der weiß, dass er Zuversicht vermitteln muss, um eine Chance zu haben gegen Russland. Und der dafür eine Mobilmachung neuer Soldaten plant, die bei seinen Landsleuten nicht unbedingt auf Zustimmung stößt. Auch darüber möchte ich sprechen mit unserem Korrespondenten in Warschau, der auch in unserem Ukraine-Team ist, Peter Sawicki. Hallo Peter.
Ja, hallo.
Peter, die ukrainische Armee braucht Soldaten für die Front und will nun Deserteure aus dem Ausland holen. Konkret, die Konsulate der Ukraine im Ausland geben geflüchteten Wehrpflichtigen keine Dokumente mehr, wenn diese abgelaufen sind. Um wie viele Wehrpflichtige geht es hier?
Ja, das sind schon beträchtliche Zahlen. Wir haben jetzt hier keine Zahlen insgesamt vorliegen der ukrainischen Männer, die sich insgesamt außerhalb der Ukraine befinden. Aber wenn wir uns allein zum Beispiel Polen und Deutschland ansehen, also die beiden Länder in Europa, wo es besonders viele Geflüchtete und letztlich auch ukrainische Männer gibt, da stellt man fest, dass es in Polen, das hat zum Beispiel Gazeta Wyborcza jetzt errechnet, dass es sich hier um 370.000 Männer handelt, die sich in Polen aufhalten, im wehrfähigen Alter. Dazu muss man sagen, dass viele wahrscheinlich schon vor 2022 in Polen waren, im Zuge des Donbasskrieges nach 2014 da regulär hingezogen sind, aber viele sicherlich auch illegal das Land nach Beginn der Invasion verlassen haben, denn eigentlich gilt ja eine Ausreisesperre für Männer im wehrfähigen Alter von 18 bis 60 Jahren und in Deutschland sind es nach mehreren Berichten etwa 250.000 Männer im wehrfähigen Alter, die sich in Deutschland aufhalten.
Wie reagieren denn die Hauptfluchtländer in der Europäischen Union darauf? Sie erwähnten Polen und Deutschland. Berlin hält sich ja offensichtlich schon sehr bedeckt.
In der Tat, es gab zuletzt einzelne Stimmen, die so ein bisschen angedeutet haben, dass man vielleicht die ukrainische Regierung da ein bisschen stärker unterstützen könnte, aber gleichzeitig mit dem Verweis, das sei eine moralisch sehr schwierige Frage. Aber in der Tat kann man bei der Bundesregierung bisher da keine Anzeichen feststellen, dass man da die ukrainische Regierung wirklich aktiv zum Beispiel mit Auslieferung oder Ähnlichem unterstützen wollen würde. Und in Polen hört man tatsächlich andere Stimmen als in Deutschland. Władysław Kosiniak-Kamysz, das ist immerhin der Verteidigungsminister, auch Vizeregierungschef in Warschau. Er hat sinngemäß gesagt, man sei dazu bereit, mit der Ukraine bei der Rekrutierung von Soldaten zusammenzuarbeiten. Das heißt im Umkehrschluss noch nicht, dass Polen solche Männer vielleicht ausliefern würde, wenn zum Beispiel auch ihre Aufenthaltsgenehmigungen in Polen auslaufen würden. Aber es scheint zumindest derzeit nicht ausgeschlossen, dass es sogar dazu kommen könnte. Zumindest scheint denkbar, dass tatsächlich keine Ersatzpapiere mehr ausgestellt werden. Und das könnte über kurz oder lang diese Männer auch dazu zwingen, zurück in die Ukraine zu gehen.
Wie ist denn die Situation momentan an der Front? Wie sehr werden Soldaten benötigt? Wie wichtig sind sie für den Sieg der Ukraine?
Ja, händeringend werden sie gesucht. Und man muss sagen, schon im Herbst hat die ukrainische Armee damals im Prinzip die Alarmglocken schrillen lassen und gesagt, man brauche mindestens 500.000 neue Soldaten. Das bedeutet praktisch, dass diese Personen ja erst einmal rekrutiert, dann ausgestattet, dann ausgebildet werden müssen. Das dauert viele Monate. Und in diesem Zusammenhang gibt es wachsende Kritik am Präsidenten, an Volodymyr Zelensky, dass er sich so viel Zeit gelassen hat, jetzt auch mit diesem neuen Gesetz zur Mobilisierung. Und da heißt es, das könnte die Ukraine teuer zu stehen kommen. Kriegsdienst soll ja jetzt auch ab 25 Jahren möglich sein, statt ab 27 Jahren. Im Vergleich dazu gibt es nach Berechnungen unter anderem der Ukraine in Russland derzeit 30.000 neue Soldaten pro Monat, die eingezogen, die ausgebildet werden, die rekrutiert werden. Und dieses Ungleichgewicht derzeit ist einer der Hauptgründe, warum die Ukraine, ganz vorsichtig formuliert, derzeit eine schwierige Lage an der Front erlebt. Mittelfristig befürchtet man sogar auch eine Offensive auf die zweitgrößte Stadt Kharkiv im Nordosten der Ukraine. Das droht derzeit wahrscheinlich nicht unmittelbar, aber Kharkiv ist eine der Städte, die zum Beispiel Opfer von russischen Gleitbomben immer häufiger werden. Das sind ganz tückische, sehr schwer abzufangende, mit großer Zerstörungskraft ausgestattete Bomben der russischen Armee, die wirklich zu einem Albtraum für Soldaten und für die Zivilisten werden. Naja, und unter anderem neues Personal soll der Ukraine dabei helfen, da das Blatt zu wenden.
Wenn wir einerseits über die Soldaten sprechen, die an der Front benötigt werden, wie sehr wird denn aber auch Ausrüstung benötigt, also andere Waffen, die ja immer wieder Thema sind in der aktuellen Diskussion?
Man muss sagen, dass das Thema Waffenlieferung, neue Ausrüstung Hand in Hand mit dem Bedarf an neuem Personal geht. Das eine geht nicht ohne das andere. Und zuletzt muss man sagen, fehlte es der Ukraine bei der Ausrüstung an allem. Flugabwehr, schweres Gerät, vor allem Artillerie, da gab es ein enormes Ungleichgewicht, was die Schüsse pro Tag zwischen der Ukraine und Russland anbelangt, zugunsten Russlands. Und zumindest gibt es ja jetzt Hoffnung nach dem neuen US-Hilfspaket, dass die Ukraine da zumindest eine Atempause demnächst an der Front genehmigt bekommen könnte. Eine große Frage ist, ob das wirklich zu der Wende beitragen könnte. Da gibt es größere Zweifel, ob das wirklich so weit helfen könnte. Ab Sommer, Herbst sollen zum Beispiel auch die F-16-Kampfjets auch in der Ukraine eingesetzt werden. Das hat sich zuletzt verzögert. Eine große Frage bleibt dennoch, wann die Ukraine wirklich auch wieder offensiv agieren kann und nicht nur die Lage stabilisieren kann. Darum geht es derzeit tatsächlich. Also erst einmal keine weiteren Gebiete zu verlieren. Und alles Weitere kommt möglicherweise erst frühestens im kommenden Jahr.
Soweit Peter Sawicki, unser Korrespondent in Warschau, auch zuständig für die Ukraine, über die schwierige Situation der Ukraine und die Herausforderungen, denen das Land begegnen muss. Danke für das Gespräch, Peter.
Sehr gerne.
Und auch das muss gesagt werden an dieser Stelle. Wir wissen nicht, wie die russische Bevölkerung denkt. Auch sie hat Verluste zu beklagen. Auch sie weiß nicht, was die Zukunft bringt. Dass wir in der Weltzeit darüber aus der Ukraine berichten können, auch das zeichnet eine demokratische Gesellschaft aus. Das war die Weltzeit für heute. Im nächsten Podcast geht es um den IS und Russland. Das verheerende Attentat auf die Konzerthalle bei Moskau Ende März hat nicht nur weltweiten Schock ausgelöst, sondern auch die Frage aufgeworfen, ist Russland mittlerweile das neue Feindbild radikaler Dschihadisten? Mehr dazu im nächsten Podcast. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.